Herzlich willkommen zur 12. Episode von Küchentalk, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen. Wir sind wieder vollzählig an unseren Küchentischen. Das heißt, dass wir heute Abend wieder in altbewährter Runde zusammensitzen. Neben mir, Koya Brandstedt, hört ihr heute Franziska Ziep und Anne Lützelberger. Und erneut haben wir eine Berliner Runde. Dieser häufige lokale Schwerpunkt ist reiner Zufall, Leute. Also, das wurde mir jetzt jedenfalls so ins Skript geschrieben. Denn unser Gast Kai Lanz sitzt ebenfalls in Berlin. Hallo Berlin.
Hallo Bochum. Kai, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, auch aus anderen Kontexten. Deswegen freue ich mich, dass ich dich heute vorstellen darf und dass du bei uns bist im Küchentalk. Du bist ein 19-jähriger Berliner, und zwar ein Ur-Berliner, hast letztes Jahr dein Abi gemacht. Und noch als Schüler hast du gemeinsam mit zwei Mitschülern, beziehungsweise erst zwei Mitschülerinnen und dann mit anderen gegründet, und zwar die Exclamo-App. Das ist ein Angebot für Schulen und Schülerinnen, die einen geschützten Ort bietet, um ja körperliche Gewalt und soziale und seelische Probleme ganz vertrauensvoll ansprechen zu können. Das bietet ihr sowohl Schülerinnen als auch ganzen Schulen an. Und dann habt ihr noch in den ersten Wochen der Pandemie reagiert direkt und Anfang Mai einfach das nächste Sozialunternehmen auf den Markt gehauen, und zwar den Krisenchat. Den habt ihr gegründet, um Kindern und jungen Erwachsenen mit ihren psychosozialen Problemen zu helfen. Und mittlerweile habt ihr tatsächlich in über 1800 Gesprächen, also Chats, von euren inzwischen mehr als 100 ehrenamtlichen Psychotherapeutinnen, Psychologinnen und Pädagoginnen den Ratsuchenden helfen können. Der Fun Fact: obwohl es ein ernstes Thema ist, womit wir uns heute beschäftigen, aber wir wollen zu allen Gästen auch einen lustigen Funfact haben, ist, dass du tatsächlich mit 14 bereits im Internet Geld verdient hast. Und jetzt, Trommelwirbel, wird sich jeder fragen, womit? Mit Motion Design. Was das ist und auch, was der Krisenchat macht und wer du bist, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Kai.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wir freuen uns auch total, dass du hier bist. Ich hänge jetzt hier noch so ein bisschen in dieser wahnsinnigen Biografie. Ja, das ist ja schon ziemlich toll, was du da hingestellt hast. So eine Organisation zu gründen, die sich mit mentaler Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt, das erfordert viel Kreativität, aber sicher auch viel Kraft und zeitliche Ressourcen. Deine Tage sind bestimmt gerade sehr intensiv und vollgepackt. Magst du uns ein bisschen erzählen über deine Woche? Was waren deine Ups, was waren deine Downs dieser Woche?
Ja, super gerne. Ich sag mal so, und das ist vielleicht auch so eine allgemeine Sache, die sich so entwickelt hat. Je komplexer die Organisation ist, in der man ist und für die man auch verantwortlich ist, desto komplexer werden natürlich auch die Probleme. Und das hat sich vor allem in den letzten Wochen auch nochmal gezeigt. Deshalb, es gibt immer so, ich sag mal so, lokale Tiefs, vor allen Dingen oft natürlich im Kontext mit anderen Menschen irgendwie, immer wenn es Zusammenarbeit gibt, dann gibt es natürlich irgendwo auch Reibungen. Es gibt natürlich auch total tolle Zusammenarbeit. Insgesamt muss ich aber sagen, dass im Großen und Ganzen ich eigentlich total happy damit bin. Das ist gerade so eine Phase, wo es nicht so mega, mega intensiv ist, sondern es irgendwie wir mal wieder ein bisschen entspannter machen gerade und so ein bisschen so eine Regenerationszeit haben und sonst natürlich auch irgendwie abends dann Freunde sehen zu können und mal ein bisschen wegzukommen von dem ständigen aufs Unternehmen fokussiert sein und 24/7 in Gedanken damit zu sein.
Wow, ja, danke für diese Einblicke. Ich glaube, viele können das jetzt auch nachvollziehen, die jetzt an den Hörern sind sozusagen, die uns zuhören. Vielleicht zum Einstieg, wir finden das ein wirklich total wichtiges und auch leider in der Debatte oft vergessenes Thema. Und zwar, du hast dich bereits als Schüler mit mentaler Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt, also von deiner Peer Group sozusagen, und hast nun gemeinsam mit auch jungen Erwachsenen den Krisenchat.de eine Online-Beratung gegründet. Magst du uns mal erzählen, was macht ihr da genau? Wer nutzt euer Angebot? Was kannst du uns dazu berichten?
Ja, super gerne. Genau, mit Krisenchat.de machen wir 24/7 psychosoziale Beratung per WhatsApp beziehungsweise SMS. Und wir sind damit so das erste oder einzige Angebot, was einfach unglaublich wichtig ist. Also du hast gerade schon die Zielgruppe genannt, unter 25-Jährige, auf die konzentrieren wir uns. In dieser Zielgruppe ist einfach so, dass Chat einerseits das vorherrschende Medium ist, dass andererseits aber auch eine höhere Hemmschwelle gibt bei bisherigen Formaten, wie zum Beispiel im Telefonieren, was so das die häufigste Seelsorgeart, sage ich jetzt mal, sind, wenn man das so in die Kategorie tut. Mhm. Und es ist einerseits nicht mehr das Medium, womit die sich auskennen, wo sie sich wohlfühlen. Andererseits hat Chat auch weitere Vorteile, wodurch es ein deutlich niedrigschwelliger Ansatz ist. Man kann sich viel Zeit lassen, eine Nachricht zu schreiben. Man muss nicht direkt, man ist nicht in dem Druck, direkt so eine Konversation, eine Live-Konversation zu haben. Und muss auch nicht sprechen, was auch für Personen, die zum Beispiel stottern oder sogar taub sind, ist einfach ein Medium, was auch funktioniert. Und genau, damit haben wir quasi Anfang Mai gestartet und wir haben jetzt ungefähr 2000 Beratungen durchgeführt. Wen wir da beraten, Großteil sind weibliche Personen. Davon sind so zwei Drittel, würde ich sagen, zwischen 14 und 21 Jahre alt oder ich glaube sogar ein bisschen mehr. Daran sieht man auch nochmal, über psychische Gesundheit zu reden, ist auch nochmal bei Männern deutlich, deutlich stigmatisierter als bei Frauen. Da gibt es dann halt irgendwie so ein gesellschaftliches Narrativ, man muss stark sein und stark sein bedeutet, dass man nicht darüber spricht, dass es einem auch mal nicht so gut geht. Genau, deswegen gerade vor allen Dingen viele Frauen, die dabei sind und die Themen sind ganz weit von Einsamkeit, Liebeskummer, Erwartungsdruck, Druck von den Eltern bis hin zu Depressionen, Suizidgedanken und Missbrauchserfahrungen, ist so die ganze Bandbreite mit dabei.
Und kannst du uns noch ein bisschen näher berichten, wie geht's denn eigentlich Kindern und Jugendlichen heute? Also ihr habt ja auch eine Studie dazu gemacht, vielleicht kannst du da mal einen bisschen tieferen Einblick geben. Und da hast du ja schon gerade berichtet, dass ihr da andere Formen sucht, aber was sind auch deren Themen? Ne? Da hast du schon gerade einen Einblick gegeben. Und wie habt ihr das jetzt, wie habt ihr das erhoben?
Ja, also allgemein ist es natürlich so, ich bin der Auffassung, die Welt wird immer besser, aber trotzdem ist es so, dass was die mentale Gesundheit angeht, den Menschen immer schlechter geht. Da wird die Digitalisierung ordentlichen Anteil haben an dieser Verschlechterung. Wenn man sich zum Beispiel die Anzahl der diagnostizierten Depressionen anguckt, von 13- bis 19-Jährigen zwischen 2007 und 2017 sind die um 120% gestiegen. Was einfach eine unglaubliche Zahl ist in dieser kurzen Zeitspanne. Oder viele machen sich einfach einen unglaublichen Druck. Man sieht auf Social Media, wo junge Leute Stunden am Tag verbringen, immer nur Leute, die lächeln, denen es allen gut geht, die ein tolles Leben haben. Das ist natürlich die Realität nicht. Und das wirkt sich natürlich total auch auf die einzelnen Personen aus, löst vielleicht Minderwertigkeitskomplexe aus. Man geht vielleicht in eine Negativspirale, man verbringt immer mehr Zeit vor den digitalen Geräten und nicht in der Realität. Und das führt, glaube ich, dazu, dass es der Generation ziemlich schlecht geht, wobei ich das Gefühl habe, dass teilweise auch schon ziemliches Bewusstsein dafür so langsam erwacht, aber ist noch nicht wirklich da. Wir wollten uns das auch mal quantitativ angucken mit Hinblick auf die Schuleröffnung jetzt nach den Sommerferien. Und da haben wir quasi eine Umfrage gemacht unter über 500 Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise vor allen Dingen Schülerinnen und Schülern, und haben sie gefragt, wie es ihnen gerade geht und wie sie jetzt auf die Öffnung und quasi wieder den Schulbeginn gucken. Und es war schon sehr krass. Also über 80% haben gesagt, dass sie mittlere bis große Angst haben, wieder in die Schule zu gehen. Hat natürlich viel mit Corona zu tun. Die haben Angst, dass sie andere Leute anstecken, dass sie ihre Familie vielleicht anstecken, wenn sie sich selbst in der Schule anstecken. Und ich glaube, das sind total berechtigte Sorgen. Aber gleichzeitig ist es so, dass natürlich die Schulen auch nicht ewig zubleiben können. Und natürlich die Bildung auch weitergehen muss, gerade vielleicht für Personen aus Familien, die jetzt keinen Hintergrund haben, wo sie keine Ahnung, die beste technische Ausstattung haben und Online-Unterricht machen können, wenn die Schulen das denn überhaupt mal hinbekommen würden. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass die Schulen geöffnet werden. Aber trotzdem geht es, glaube ich, auch darum, den jungen Leuten die Angst zu nehmen, vielleicht auch. Ja.
Ich finde das total spannend, was du erzählst, weil ich mich auch frage, was müsste eigentlich passieren, um so ein Angebot wie eures nicht so nötig zu machen. Ja, also das ist jetzt natürlich ein bisschen, weil das ist ja toll, dass es euch gibt. Aber ich frage mich, wie müsste sich vielleicht auch eine Lernkultur verändern? Wie müsste sich eine Organisationskultur an Schule verändern, damit junge Menschen grundsätzlich zum Beispiel offener über Emotionen und ihren Körper kommunizieren können, wenn wir eine beziehungsorientierte Lernkultur haben, würde ich mich dann leichter beispielsweise mit anderen in Verbindung setzen und über das reden, wie es mir geht. Oder würde ich mich vielleicht auch gar nicht mehr, wenn ich zum Beispiel eine gestärktes Bewusstsein über Diversität habe, alle sind in Ordnung, mein Körper ist per se erstmal okay und so, ne? Also glaubst du, dass diese große Zahl an psychischen Dispositionen, die du da jetzt beschrieben hast, irgendwie auch getriggert ist durch Digitalisierung, eben was damit zu tun hat, dass vielleicht auch so ein bisschen in der Lernkultur was nicht so ist, wie es vielleicht besser sein könnte?
Das ist ein Thema, worüber wir uns auch Gedanken gemacht haben in diesem Bildungskontext in letzter Zeit. Ich glaube, der erste wichtige Schritt würde dazu führen, dass wir deutlich mehr Bedarf haben. Der erste wichtige Schritt ist diese Entstigmatisierung und dieses offene Sprechen darüber und zu kommunizieren und eine Gesellschaft zu haben, wo es okay ist, dass es sowas gibt. Im besten Fall redet man natürlich mit irgendwie Personen aus dem Umfeld erstmal darüber oder sowas und kann sich da öffnen. Trotzdem glaube ich, dass diese professionelle Beratung, die wir quasi auch bieten mit ausgebildeten ExpertInnen, einen großen Benefit haben kann. Ich glaube auch, dass es immer psychische Probleme geben wird und gerade jetzt auch in den nächsten Jahren wird es unglaublich ansteigen. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen von der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie, dass sie damit rechnen, dass die globalen Kosten durch psychische Probleme bis 2050 sich verdoppeln werden, was auch unglaublich ist. Ich glaube, dass es aber auch gar nicht schlimm ist. Also viele von diesen Mechanismen machen total Sinn und es sind teilweise Abwehrmechanismen des Körpers, also dass der Stresspegel ansteigt vielleicht. In dem Kinder- und Jugendkontext ist man natürlich auch immer bei traumatischen Erfahrungen, wo es auch einfach eine Reaktion des Körpers ist, die auch total Sinn ergibt in dem Moment, aber die natürlich das spätere Leben auch total negativ beeinflusst und die auch irgendwo geheilt werden muss. Deswegen glaube ich, dass so eine deutlich offenere Kultur darüber total helfen könnte, ja, viele Sachen zumindest nicht so schwerwiegend zu lassen. Weil das Problem ist ja da, wo man vielleicht ein Problem hat, vielleicht Stress hat, der sich ein bisschen anstaut und der nicht am Anfang gelöst wird oder wo den Leuten nicht am Anfang geholfen wird, ja, so kannst du damit umgehen. Das sind vielleicht Methoden, wie du da rauskommst oder wie du gut damit umgehen kannst, sondern wo es sich einfach anstaut, wo die Personen nicht wissen, wie kann ich mich jetzt eigentlich verhalten, weil sie einfach total unter so einem totalen Stress sind und so total überwältigt sind letztendlich von diesen Gefühlen, Emotionen, Druck von außen vielleicht auch, dass es sich einfach nicht löst und dass es zu schwererwiegenden Problemen wie Depressionen oder sowas führt.
Cool wäre vielleicht, wenn das Thema Gesundheit einfach Teil des Lehrplans wäre oder das Thema Umgang mit so, ne, dass ich einfach...
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist ja nur dann bedrohlich, wenn ich eigentlich nicht weiß, was mache ich damit, was passiert da gerade und wie kann ich so einen Zustand auch annehmen und wie kann ich den gut kommunizieren. Und das ist ja was auch gelernt werden kann. Da macht er ja auch einen Beitrag dazu. Ne? Also ihr hört ja den Jugendlichen nicht nur zu oder chattet mit denen, sondern ihr helft ihnen ja auch, einen Schritt da rauszugehen.
Ja, total. Genau, und in dem Kontext... Also das ist zum Beispiel eine Sache, die man vielleicht in Biologie aufnehmen könnte. Irgendwie, was sind Reaktionen des Körpers oder des Gehirns auf äußere Einflüsse oder äußere Stresssituationen? Aber dann muss man natürlich auch gucken, was ist eigentlich der Auftrag der Schulen? Passt es jetzt in den Schulen? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wo so eine Aufklärung passieren kann? Aber ich glaube auf jeden Fall, dass in diesem Kontext, letztendlich, also gerade auch, wenn man sich Bildung anguckt, Bildung kann nur passieren, man kann nur lernen, wenn man auch im inneren Zustand ist, in dem man aufnahmefähig ist und in dem man okay mit sich ist, weil es sonst einfach zu viel ist, sonst kann man einfach auch nicht mehr lernen und das gerade wenn man sich Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit anguckt, dass die vielleicht aus besseren sozialen Strukturen kommen, wo sie Leute haben, die einem helfen, damit umzugehen, die vielleicht auch diesen Stress abfedern, dass die deutlich bessere Möglichkeiten haben, damit umzugehen, aber vielleicht Leute, die aus Strukturen kommen, wo das eben nicht der Fall ist, wo die vielleicht eher auf sich allein gestellt sind, wo vielleicht sogar noch äußerer Stress dazukommt oder sogar solche Erfahrungen wie Missbrauch im häuslichen Gewaltkontext oder ähnliches, die dazu führen, genau, dass es noch so eine krassere Chancenungleichheit gibt, auch was das Lernen angeht.
Vielleicht da auch nochmal die Nachfrage, inwieweit denn erzeugt auch Digitalität erst die Probleme jetzt, ne? Du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, die ihr eigentlich mit dem Krisenchat löst und dann irgendwo auffangt erst einmal. Ne?
Ja, ich meine, letztendlich ist es so, ich glaube, das kommt von Alfred Adler, der gesagt, all problems are interpersonal relationship problems. Und das ist natürlich sehr, oder ist es reduziert auf eine bestimmte Art von Problem, die aber, glaube ich, der Großteil der Probleme in der aktuellen modernen Gesellschaft sind. Also natürlich ist es kein interpersonal relationship problem, wenn man jetzt am Hungern ist. Aber ich glaube, in unserer Welt, wo wir gerade sind und viele gerade von diesen psychischen Gesundheitsproblemen, die werden genau dadurch ausgelöst. Und die Digitalisierung führt natürlich dazu, dass diese interpersonalen Beziehungen immer und überall da sind. Man hat keine Zeit mehr für sich selbst, man ist nicht mehr alleine, man hat keine Möglichkeit oder man hat die Möglichkeit, aber viele nehmen sich nicht die Zeit, mal zu reflektieren, auf sich selbst Gedanken zu machen, und das Handy ist immer mit dabei. Man hat immer die Möglichkeit, mit ganz vielen Leuten zu interagieren. Man sieht, was die anderen Leute machen. Man hat die Angst, dass man irgendwie nicht dabei ist, weil man irgendwie hier das Tolle sieht auf Instagram, was die dann posten, und hier der tolle Urlaub und so weiter. Und ich glaube deswegen, dass es keine Probleme sind, die durch die Digitalisierung entstehen, aber die sich durch die Digitalisierung einfach total verschärfen. Also gerade sowas wie Neid. Also Neid siehst du in einer nicht digitalisierten Welt. Vielleicht, wenn jemand mit einem Porsche an dir vorbeifährt und du sagst, oh, so ein tolles Auto hätte ich auch gerne. Das kommt aber vielleicht einmal pro Woche vor. Aber es kommt 24/7 vor am Handy.
Ja, also das ist ja aber auch wieder eben einfach Teil des Lernens auch. Also es ist eben wichtig, dass wir solche Dinge eben einüben. Wie gehen wir mit diesem Angebot um? Wie gehen wir mit Komplexität um? Wie gehen wir mit ständig auf uns einprasselnden Angeboten an Identität um und so? Ne? Das sind ja einfach wichtige Dinge, und da hinken wir natürlich in Curricula und so weit hinterher, weil
da hatte ich die tolle Möglichkeit, dass bei mir in der Schule gerade Themen Richtung Reflexion und sowas sehr gut thematisiert und außerhalb des Unterrichts, also mit außercurricularen Angeboten, was, glaube ich, mich auch in meiner persönlichen Entwicklung sehr vorangebracht hat, aber was halt einfach nicht der Standard oder alles andere als der Standard in der durchschnittlichen Schule ist. Genau, und das ist auch eine Aufklärung, die wir machen wollen mit Krisenchat, in der Öffentlichkeitsarbeit, mit Social Media. Wir wollen den Leuten Tools an die Hand geben, damit sie wissen, wie reflektieren sie, wie gehen sie damit um, wenn sie unter Stress stehen, wie können sie vielleicht besser schlafen und so weiter. Und wir wollen dafür einfach sensibilisieren und den Leuten helfen, ja, die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen und selbst was zu verändern, weil es genau Sachen sind, die sie sonst vielleicht nicht mitkommen, wenn sie nicht proaktiv sich dafür interessieren, sich YouTube-Videos zu dem Thema anschauen.
Na, und wie du auch die Mechanismen dahinter erkennst, ne? Also ich meine, da stehen ja auch Mechanismen dahinter. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur mit den Symptomen umgehen muss, die das dann macht, sondern es kann ja auch schon total hilfreich sein, zu wissen, ja, Alter, die faken sich natürlich alle. Das ist halt nicht, das kann gar nicht echt sein. Und die haben halt auch Probleme, wenn die in ihrem echten Leben sind und so, ne? Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, oder da stehen ja auch Industrien dahinter, stehen ja Leute dahinter, die verdienen damit Geld und so, ne? Also es ist nicht so, dass die Welt so ist. Und das ist natürlich dann auch schon total hilfreich, das zu verstehen, dass das auch eine Maschine ist und dass ich darin auch meinen Weg finden muss. Aber Anne,
ich warte jetzt die ganze Zeit, wo ich einhaken kann, weil das ein richtiges Gespräch ist, was hier stattfindet. Und ich habe einen Exkurs, Kai. Wir wechseln jetzt quasi so ein bisschen die Ebene oder das Thema. Das Thema ist mir ein Herzensanliegen sowieso und uns allen, weil wir eben in solchen Organisationen arbeiten oder solche Organisationen gründen. Wir wollten nochmal von deinem Erfahrungsschatz, der ja auch so extrem frisch ist, gerade weil ihr eben in dieser Gründungsphase seid, abgreifen und dich fragen, welche Erfahrungen du gerade machst eben mit der Gründung, wie du es findest.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle war das Internet leider zusammengebrochen und meine nächste Frage an Kai und auch Teile seiner Antwort sind leider nicht auf der Aufnahme. Ich habe Kai gefragt, das war dann auch der Exkurs im Talk, welche Erfahrungen er als Gründer gemacht hat im Sinne von: Wie gründet sich eine gemeinnützige Organisation? Welche Erfahrungen macht man als Sozialunternehmer und kann die auch weitergeben, gerade eben auch als junger Mensch? Wo liegen die Fallstricke und was motiviert ihn? Zu Beginn sprach er darüber, dass es schwierig ist, tatsächlich direkt nach der Schule zu gründen, insofern als dass es eben wenig Programme gibt bei uns im Land, die Leuten, die keine Schüler mehr sind, aber auch keine Studierenden mehr sind, da unter die Arme greifen. Er hat darüber gesprochen, dass sie unfassbar viel dazulernen, jeden Tag, dass sie gerade eben in der Akquisephase sind und sich da auch eben mit Unternehmen, mit Stiftungen und anderen Förderern gerade versuchen zusammenzuschließen. Und da setzt dann die Aufnahme wieder ein.
Ströme und eigene Geschäftsmodelle entwickeln. Weil es bringt nichts, wenn man eine große Explosion macht und mit 100.000 oder Millionen Funding da reingeht, aber das nach 2 Jahren weg ist und man dann keine Möglichkeiten hat, das zu finanzieren. Und das Problem ist halt, dass die meisten, ist man natürlich total motiviert und sagt, ja, hier, dafür gibt es auch Stiftungen und die Stiftungen helfen uns dabei und wir finanzieren das jetzt. Aber das ist in der Realität ist das, würde ich sagen, nicht so. Und ich glaube, die meisten Stiftungen sind zumindest, ich kenne mich da jetzt auch nicht so super gut aus, aber gut drin, irgendwelche kleinen Checks für kleine Projekte zu schreiben. Aber vor allen Dingen halt projektbasiert und nicht institutionell. Und ich glaube, dass man auf einer institutionellen Ebene eine Finanzierung braucht. Ansonsten an Erfahrungen, ich habe es ja gerade schon ein bisschen so gesagt, die Komplexität nimmt natürlich unglaublich zu. Und das wirkt sich natürlich auch auf die eigene Verantwortung und die eigenen Verantwortungen innerhalb des Unternehmens aus. Und darauf ist man, glaube ich, nicht vorbereitet, wenn man es nicht gemacht hat. Und da bringt einem auch kein Studium oder irgendwas was für. Das fällt mir zumindest auf, wenn ich das jetzt vergleiche mit Freunden von mir. Ich glaube, man muss da einfach ins kalte Wasser springen. Und was man auf jeden Fall sieht, man weiß gar nichts. Oder das ist zumindest, was ich bei mir lerne. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich da eigentlich mache den ganzen Tag. Und das ist halt so ein iterativer Lernprozess, bei dem man unglaublich viel lernt. Das sind so ein paar Sachen, die man lernt. Dann nochmal, vielleicht ist es unglaublich wichtig, mit was für Menschen man zusammenarbeitet, mit Menschen, die einen selbst auch hochziehen und die sich selbst mehr anpushen. Und dann vielleicht noch zu dem Motivationsaspekt, den du genannt hast. Mich motiviert es unglaublich, an so einem Problem zu arbeiten, wo man echten Menschen hilft und zwar substanziell hilft. Und das ist mir auch nochmal bewusst geworden in den letzten Wochen, wie wichtig mir es eigentlich, glaube ich, auch für mein zukünftiges Leben sein wird und wie wichtig es mir ist, an großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu arbeiten und wirklich was zu bewirken. Und ich glaube, das ist auch natürlich die Chance durch einen skalierenden Service und eine eigene Gründung, dass man einen großen Impact entfalten kann.
Ja. Absolut, das ist wohl wahr. Und ich glaube, eine Kernaktivität in diesem Gründungszeitraum und dann auch darüber hinaus ist ja das Gründen von Netzwerken. Also ja. Ich glaube, die Hauptaufgabe, weil du meintest, du weißt ja gar nicht, was du den ganzen Tag so machst oder eigentlich kannst du das vielleicht gar nicht, was du da gerade tust, aber du tust es eben. Du musst ja ein unfassbarer Netzwerker auch sein. So. Also ihr habt eure Krisenberaterinnen, die das sind viele Menschen. Ihr seid auf der Suche nach einer Finanzierung. Ihr vernetzt euch mit Themenleuten, die eben mit bestehenden Netzwerken zu eurem Thema. Hast du da noch so ein Tipp vielleicht auch gerade mit Blick auf eben junge Gründerinnen, die vielleicht eben nicht wissen, wo sie da starten sollen und nicht wissen, in welche Netzwerke sie reinkommen können?
Ich glaube erstmal grundsätzlich, man sollte sehr bewusst Ja und sehr oft Nein sagen. Ich glaube, man sollte sich, also das sehe ich gerade, wir kriegen natürlich auch irgendwie immer wieder irgendwelche Anfragen für Kooperationen und wollen wir nicht hier mal zusammenarbeiten mit irgendwelchen kleinen Projekten, die dann nur einen Teilaspekt von uns vielleicht abbieten. Das nimmt unglaublich viel Ressourcen weg. Es nimmt unglaublich viel Zeit weg. Ich habe das gesehen, wir waren in dem Accelerator gesund zusammen, die auch bei der Corona-App unter anderem mit dabei waren, die damit entwickelt hatten. Und da war auch ein großer Fokus auf das Thema Netzwerk. Und ich habe gesehen, wir brauchen da kein Netzwerk. Wir müssen uns einfach darauf fokussieren, zu bauen und zu kreieren und das Ding jetzt an den Start zu kriegen, anstatt uns irgendwie jeden Tag mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Deswegen würde ich sagen, am Anfang ist es unglaublich wichtig, nicht in Netzwerken verlieren, sondern einfach machen. Und ich glaube, Netzwerken ist ein Thema, womit man unglaublich viel Zeit verbringen kann und man fühlt sich dann, glaube ich, auch produktiv. Aber letztendlich ist es nicht das wirkliche Machen. Und ich glaube, man sollte Kooperationen eingehen, einige tiefer gehende Kooperationen, aber nicht zu einem Ja sagen und ja, wir könnten nochmal hier zusammenarbeiten oder da zusammenarbeiten, sondern sich ganz, ganz bewusst gute Kooperationen, die einem die beiden Partner in viel Mehrwert bieten, raussuchen, da Energie hinterstecken und die richtig ausnutzen, aber sonst nicht zu einem Scheiß Ja zu sagen.
Ich finde das einen schönen Gedanken, weil wir ja viel über Netzwerke nachdenken und ich finde was Gutes, was du daran gesagt hast, dass sozusagen Netzwerken zum Selbstzweck ist das eine. Das hast du gut erklärt jetzt und das ist auch meine Erfahrung so in der Gründung. Ne? Oder es betrifft eher den Punkt Kooperation. Ne? Also wie viel bin ich auch immer bereit zu geben, auch kostenlos zu geben und Invest zu geben, was dann eben auch nicht ins Unternehmen fließt. So. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie Netzwerkkooperation als Grundstruktur, also so als Prinzip. So, ne? Und das finde ich, hast du auch angesprochen, das finde ich halt einen ganz wichtigen Gedanken. Also zu sagen, dass ich mich also grundsätzlich nicht als autark begreife und es gibt da jetzt nur mich, sondern ich bin Teil von diesem Ökosystem Gesellschaft. Ne? Ich bin Teil als Sozialunternehmerin da von etwas, was eben größer ist und trage da ein Stück bei. Und das bedeutet eben auch, ich arbeite grundsätzlich erstmal mit anderen zusammen. Ich arbeite in Gemeinschaften, ich arbeite gemeinschaftlich an Problemen. Ich weise auch auf andere hin. Ich verstehe dieses ganze Unternehmen, Bildung oder Gesellschaft als ein großes Projekt, was nur gemeinsam gelingen kann. Und das ist, finde ich, so ein Gedanke, also der ist mir eigentlich immer ganz wichtig. So. Und den erlebe ich eigentlich auch so in der ganzen Kultur der Social Startups glücklicherweise jetzt, anders als eben in anderen nicht sozialen Startup-Bereichen, wo es eben darum geht, mich eben da möglichst schnell an allen anderen vorbei als Unternehmen nach vorne zu pushen. So, ne? Aber ich finde auch noch was anderes toll, dass das, ich glaube, das haben wir schon gesagt mal in der letzten Folge und so, das fand ich ganz, ganz schön, dass ja bei den Chaos-Piloten in Dänemark, wenn du da reinkommst, hängt da ganz groß, steht da an der Wand, wir bauen die Flugzeuge beim Fliegen. Das ist also genau der Gedanke eben erstmal. Also
du willst nicht wissen, wie oft das in unserer Gründungsphase bei Krisenchat genau dieser in jedem einzelnen Krisenberater in Onboarding, in jedem Onboarding wurde dieser Satz gesagt.
Und das Und das ist aber wirklich, also das geht uns ja genauso in der Gründung und in der Etablierung von einem Sozialunternehmen. Und das ist aber wirklich was mich so krass hochhält, weil ich halte das wirklich für eine absolute Kernkompetenz. Also ich finde Leute, die das aushalten können, ja, die da sozusagen diesen Sicherheitsaspekt bereit sind, zur Seite zu stellen und zu sagen, es scheiße, ich fliege einfach los, weil es geht hier um eine Sache, die ist einfach größer als ich und die möchte ich irgendwie beitragen und ich fühle diese Verantwortung und möchte das machen und das motiviert mich eben daran fest zu glauben und meine Vision im Blick zu halten, dass das Teil schon irgendwie weiterfliegen wird und dass ich die möglichen Ressourcen und Kompetenzen schon gewinnen werde und Partner gewinnen werde, um das Ding oben zu halten. Und das finde ich, das ist halt Gestaltungskompetenz. So, das ist, und das finde ich toll, dass du das so mitbringst und das würde ich gerne anderen Menschen viel mehr vermitteln, dass das eben geht. Man kann das machen. Das funktioniert.
Ja, total. Also ich glaube auch nochmal, das ist halt so ein Standard Silicon Valley Spruch mit dem Flugzeug im Fliegen bauen. Ich glaube, dass man da manchmal aber auch aufpassen muss. Ich glaube, es ist an wenigen Punkten, aber ich glaube, dass eine dieser Bereiche, wo man aufpassen muss, ist der Bereich, wo wir drin sind. Weil einerseits passiert alles on the go, auf der anderen Seite müssen einige Sachen einfach fundamental richtig funktionieren bei uns. Weil wenn die Beratung zum Beispiel bei uns nicht hochqualitativ ist, sondern wir sagen, ja, wir verbessern uns da schon auf dem Weg, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Und das war auch so bei uns im Gründungsprozess so eine Sache. Wir waren eigentlich nach 2 Wochen ungefähr, hatten wir ein Produkt, wo wir gesagt haben könnten, damit können wir jetzt einfach mal starten. Nach 2 Wochen nach der Idee. Aber dann haben wir nochmal gesagt, nee, wir nehmen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wir müssen noch ein paar Strukturen mehr aufbauen, damit wir jetzt launchen können und haben dann 2 Wochen später gelauncht, was immer noch von dem Zeitraum natürlich 4 Wochen für andere Sachen normalerweise in dem Bereich vor allen Dingen, denke ich mal, unvorstellbar ist. Aber wo wir gesagt haben, wir haben diese Qualität vor allen Dingen und auch Qualität vor allen Dingen dann in Notfällen natürlich, die bei uns halt einfach ständig auftreten können, wo wir sagen müssen einfach, das muss einfach richtig stehen und das muss einfach richtig funktionieren. Der Rest, okay, ist okay, das kriegen wir raus auf dem Weg, aber ja.
Dann kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten und bei den Gästen auch heiß begehrten Kategorie, und zwar der Lobhudelei. Und jetzt liegt es sozusagen an dir, eine Organisation zu lobhudeln, die ja besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung deinerseits verdient hat.
Ja, super gerne. Ich habe mir ausgesucht den Digitale Bildung für alle e.V., die vor allen Dingen das bekannteste Projekt, denke ich mal, den Hackathon Wir für Schule organisiert haben, jetzt während der Corona-Zeit. Und die stehen mir für mich irgendwie auch teilweise so ein bisschen stellvertretend, in diesem Bildungsbereich einfach was vorantreiben wollen und einfach mal starten wollen, einfach mal machen wollen, weil ich habe das Gefühl, gerade im Bildungssystem, es gibt unglaublich viele Leute, die darauf aufmerksam machen, was eigentlich alles schlecht läuft und was nicht funktioniert und das ist doch blöd und diese ganzen Klassenkonzepte, das funktioniert doch alles nicht mehr und ja, die Schulen sind doch gar nicht digitalisiert, aber es muss einfach mal was gemacht werden. Und ich glaube, dass es so unglaublich wichtig ist, dass es Personen in der Gesellschaft gibt, die sich nicht beschweren, sondern die einfach mal was probieren, irgendwie mögliche Lösungen funktionieren, auch wenn man vielleicht im Nachhinein sieht, das funktioniert gar nicht. Und dafür fand ich diesen Hackathon, muss ich sagen, super Beispiel. Ich bin da jetzt auch gespannt, was irgendwie langfristige Effekte sind und Projekte sind, die irgendwie nachhaltig sich da noch entwickeln und was irgendwie signifikant beisteuern kann. Genau, und das ist so ein bisschen so die Organisation, wo ich sage, das finde ich einfach super. Es gibt so viele, ganz viele andere tolle Organisationen, auch im Bildungsbereich, die tolle Sachen machen. Aber ja, genau, die stehen für mich so ein bisschen auch stellvertretend für diese Szene. Und das finde ich großartig.
Das ist immer die Qual der Wahl. Ich glaube, alle Gäste sind da immer hin und her gerissen, wen sie denn jetzt lobhudeln. Und wo du jetzt auch gerade nochmal den Hackathon erwähnt hast, ist es natürlich auch nochmal wichtig, da zu sagen, dass natürlich ganz viele ehrenamtlich mitgeholfen haben, unterstützt haben, Projekte ins Leben gerufen haben und jetzt auch hoffentlich sozusagen zum Fliegen bringen und wie du schon sagtest, ne, das einfach auch machen und nicht nur darüber reden in endlosen Runden. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass da sich etwas bewegt hat und schön, dass du das auch anerkennst, stellvertretend sozusagen auch für ganz viele andere Organisationen und
Initiativen. Ja.
So, dann kommen wir jetzt ja schon zur großen Unbekannten. Wie immer die Frage an dich, Franzi. Umschlag bereit? Große Bildungsfrage gut verpackt?
Ich gebe zu, ich habe auf den Umschlag meinen Einkaufszettel geschrieben heute. Deswegen werde ich jetzt hier einen kleinen Fake machen.
Sieht ja keiner.
Und so tun, als öffne ich einen Umschlag. Warte mal.
So. Oh.
Was da wohl heute drin steht. Wow, bin selber ganz gespannt. Kai, die große Bildungsfrage ist, was wäre eigentlich, wenn alle Pädagoginnen eine Ausbildung als Krisenberaterin hätten?
Das ist aber eine tolle Frage.
Das sagen alle unsere Gäste immer, um die Lücke zu füllen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, über große Fragen sollte man hoffentlich auch irgendwie gut Gedanken reinstecken. Ich glaube, wir hätten dann eine Bildungslandschaft und eine Schulzeit für Schülerinnen und Schüler, die viel, viel gesünder wäre und wo es den Menschen deutlich besser gehen würde. Einfach, weil ich auch glaube, dass eine Ausbildung als Krisenberaterin, wenn man das jetzt einfach mal so ein bisschen so überträgt, ob das, was wir machen und was wir vielleicht auch den KrisenberaterInnen beibringen, auch den Personen selbst unglaublich hilft. Also es ist natürlich, also ich glaube, es hätte in zwei Richtungen unglaubliche Vorteile. Einerseits, die PädagogInnen könnten den SchülerInnen deutlich besser bei ihren eigenen Problemen helfen, die besser sensibilisieren und so weiter. Und gleichzeitig ist es aber auch was für die Person selbst und für die PädagogInnen als Persönlichkeit. Ich glaube, dass so eine Tätigkeit und Ausbildung als KrisenberaterIn ein unglaubliches persönliches Wachstum auch ist, weil man natürlich auch über eigene Grenzen hinaus wächst, den Horizont erweitert und vor allen Dingen auch lernt, mit sich selbst gut umzugehen. Also das Wichtigste, das ist so eine unserer obersten Regeln, das Wichtigste ist es, dass ein Krisenberater oder eine Krisenberaterin in einer Beratungssituation selbst im Reinen ist und in guten Gefühl ist mit sich selbst. Wenn es nicht so ist, dann hat man eine Doppelkrise. Man hat eine Krise auf der Seite der Hilfesuchenden und man hat eine Krise auf der Seite des Krisenberaters oder der Krisenberaterin. Und deswegen, glaube ich, ist sowas mit einem unglaublichen persönlichen Wachstum verbunden, was auch eine Qualität des Lehrens, glaube ich, auch hervorbringen würde.
Wir hätten so sozusagen eine krisenkompetente Gesellschaft. Das ist ja auch nicht zu verachten.
Ne? Resiliente.
Großartig.
Ja. Mann. Dann hoffen wir mal, dass in dem Fall die große Bildungsfrage hiermit eine Antwort bekommen hat, die Gesellschaft noch weiter nach vorne bringt. Ne? Kai,
wollen wir noch? Ja, also... wenn hier irgendjemand vielleicht zuhört, der Zugang zu allen PädagogInnen hat, wir helfen gerne dabei, ein Programm aufzusetzen.
Genau.
Also ich glaube auch, dass in der Lehramtsausbildung viel zu wenig gemacht wird für auf dem pädagogischen Teil.
Genau. Ein bisschen was tun wir ja mit Forum Kulturwandel dafür, aber wir können uns ja nochmal nach der Sendung zusammensetzen und gucken, wie wir das noch besser aufsetzen können, dass das noch mehr Menschen erreicht und vor allen Dingen, wie wir das noch besser an Investoren kommuniziert kriegen, damit diese wichtige Aufgabe, liebe Investoren und Investorinnen, auch die nötige finanzielle Grundlage bekommt. Darüber hätten wir jetzt eigentlich noch total lange reden können. Ne? Warum einfach, was es eigentlich braucht, damit mehr Leute in Bildung investieren. Weil das ist ja das Thema der Zukunft eigentlich und Mental Health noch dazu.
Das ist ja dann vielleicht die nächste Folge.
Ja. Nachdem ihr aber die große Bildungsfrage gefragt habt, ist es auch so, dass ich nochmal eine große Frage hätte an euch und vielleicht auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das greift auch.
Jetzt schlägt es 13 hier, ja, Kai. Das haben wir nicht abgesprochen vorher.
Auch nach dem Kontext, was ich gesagt habe, mit den Leuten, die einfach mal Initiative ergreift. Das muss keine Einzelperson sein, vielleicht ist es eine Personengruppe, vielleicht ist es eine Organisation, wer reißt das Thema Revolution der Bildung eigentlich mal richtig an sich? Und was braucht es eigentlich, damit das Bildungssystem revolutioniert wird? Alle reden darüber, niemand macht es wirklich. Man hört gerade, gibt gerade so ein paar Bereiche, zum Beispiel von Simple Club, die da, glaube ich, was Großes vorhaben, was aber noch nicht ganz öffentlich ist. Wer macht das eigentlich und wann passiert es und wie passiert das? Weil ich glaube, es ist außer Frage, dass es ein Riesenproblem ist. Und es gibt einige lokale Ansätze, die da super sind, aber ja.
Wow, ja, ey, aber Leute, das müssen wir jetzt eigentlich nutzen irgendwie. Also das ist ja so eine grandiose Frage. Nach der Bildungsrevolution, wer macht es, dass wir das eigentlich mal in die Community geben müssten. Ne? Nach der Veröffentlichung der Folge würden wir irgendwie per Twitter dann nochmal darüber diskutieren, Stimmen einfangen von ganz vielen verschiedenen Leuten aus der Bildungsszene. Und ich werde auf jeden Fall gespannt, was da irgendwie für Reaktionen kommen.
Ja, ich kann an dieser Stelle schon sagen, die Domain www.bildungsbewegung.de, die habe ich gekauft. Also wenn ihr es wirklich reißen wollt, Leute da draußen, eure guten Vorschläge bei Twitter dann eingespeist habt und euch alle gemeldet habt, ja, also eine Domain haben wir schon mal. Brauchen wir. Nee, toll, Kolja. Also, wir machen jetzt nochmal, wir machen eine Twitter-Diskussion. Mhm.
Und nennen das Hybrid-Podcasting. Sozusagen.
Wir nennen es Hybrid-Podcasting und wir haben dann auch einen Hashtag, den wir jetzt hier schon mal ankündigen werden. Den habe ich mir jetzt, weil ich so lange schweigsam war, aus den Rippen geleiert. Moment, wo habe ich ihn denn notiert? Ach so, Hashtag die große Bildungsfrage von Kai. So Leute, ab der nächsten Woche könnt ihr sämtliche sozialen Medien mit diesem Hashtag
fluten.
Durchsuchen. Seid ihr damit einverstanden? Große Bildungsfrage von Kai? Finden wir
absolut.
Das gut?
Ja, klar.
Ich bin da total dafür.
Franzi, du musst jetzt noch dein Schlusswort einbauen, sonst können wir ja nicht aufhören.
Ich soll jetzt, ja, also diesmal stimmt es ja auch wirklich, wir waren extrem ernst diesmal, es war auch ein total ernstes Thema und die nächste große Bildungsfrage an Kai hätte jetzt gelautet, wie schaffen wir das eigentlich, dass so ein Thema wie seelische Gesundheit nicht mehr so ein ernstes tabuisiertes Thema ist, sondern eins, worüber wir mega lachen können. Auch über diese Kampagne
werden wir auf jeden Fall.
Genau, auch diese Kampagne werden wir im Anschluss jetzt noch planen, denn es ist mal wieder so, wir hätten ja jetzt noch ewig weiterreden können. Ne?
Absolut.
Ja. Machen wir jetzt auch einfach.
Vielen Dank, Kai, dass du bei uns warst im Küchentalk.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Und wir sagen
Herr Brandstein,
Tschüss und Prost. Küchentalk, talk, talk.